Was darf man eigentlich noch sagen? Wie unfrei ist sozusagen das Meinungsklima jetzt geworden, auch gerade mit diesem Höcke-Entscheid?
Dazu muss man einiges sagen. Es war klar, dass man keine Hakenkreuze verwenden durfte. Es war klar, dass man keine Uniformstücke verwenden durfte und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, der Ausdruck alles für Deutschland, dass der Ausdruck verwendet worden war von der SA, war mir nicht bekannt. Und ich glaube, dem überwiegenden Teil der heute lebenden Deutschen ist der Ausdruck als, ich sage mal, Parole der SA auch nicht bekannt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet am Donnerstag, dem 16. Mai 2024. Ich möchte im Folgenden über die Gerichtsurteile gegen die deutsche Oppositionspartei AfD sprechen, und zwar mit einem Verfassungsrechtler und einem Spezialisten auch des Verfassungsschutzes, einem Spezialisten, der heute allerdings selber in der Politik tätig ist, sozusagen ein Konkurrent auch der AfD, aber ich möchte ihn in seiner Eigenschaft als Rechtsexperte und ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes, des deutschen Staatsschutzes im Grunde befragen, und ich begrüße ganz herzlich bei uns in der Sendung Dr. Hans-Georg Maaßen.
Grüezi, Herr Köppel.
Grüezi wohl. Nach Berlin, oder wo sind Sie gerade in Deutschland,
wenn man fragen darf? In Berlin.
Ah, in Berlin. Wunderbar. Ja, steigen wir kurz ein mit diesen beiden Urteilen, die auch in der Schweiz zu reden gegeben haben. Zuerst die AfD als rechtsextremistischer Beobachtungsfall und dann das Urteil gegen den AfD-Politiker aus Thüringen, Björn Höcke, der für die Verwendung des Satzes «Alles für Deutschland» im Kontext einer Wahlkampfrede zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist. Was sagen Sie als Jurist, als Staatsrechtler, Öffentlichrechtler, Völkerrechtler und eben ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu diesen beiden Urteilen?
Also beide Entscheidungen machen mir große Sorge, was die Verfasstheit unseres Rechtsstaates angeht. Fangen wir an mit der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster zur AfD, dass die AfD ein Verdachtsfall des Verfassungsschutzes ist. Es macht mir Sorge zum einen, weil Sie müssen sehen, in ein paar Wochen haben wir in Deutschland Wahl. Das ist die Europaparlamentswahl. Und ausgerechnet kurz vor der Wahl rechtzeitig zur Versendung der Briefwahlunterlagen wird die AfD skandalisiert. Die beiden Spitzenkandidaten der AfD in der Europaparlamentswahl, Herr Krah und Herr Bistron, wird in den Medien vorgehalten, dass sie entweder Geld genommen hätten, Herr Bistron, oder mit chinesischen Diensten zusammengearbeitet haben. Und plötzlich kommt dann diese Entscheidung des OVG Nordrhein-Westfalen und dann jetzt auch noch die Entscheidung gegen Herrn Höcke. Das ist aus meiner Sicht rechtsstaatlich und problematisch mit Blick eben auf die Europaparlamentswahl. So etwas ist kein Zufall. Es gibt Zufälle, aber viel weniger, als man denkt. Inhaltlich gesehen, muss ich sagen, ist diese Entscheidung des OVG problematisch, weil das OVG entscheidet aufgrund weniger Hinweise, die der Verfassungsschutz gegeben hat, sehr weitreichend. Und die weitreichende Entscheidung ist, dass die AfD als Ganze als Verdachtsfall angesehen wird. Und da habe ich hohe Zweifel, zum einen, ob der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt ist, und zum anderen ist das ein schwerer Eingriff in die Chancengleichheit der Parteien im demokratischen Wettstreit.
Darf ich hier gerade einhaken? Was heißt Verdachtsfall letztlich? Was bedeutet das in der ganz konkreten Praxis, jetzt wenn man als Politiker in einer Partei tätig ist in Deutschland, die als Verdachtsfall des Verfassungsschutzes richterlich beglaubigt wird gewissermaßen?
Also es hat zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist, sag mal, die juristische und verfassungsschutzmäßige Dimension und die zweite ist die politische Dimension. Bei der ersten ist es so, es gibt drei Stufen einer Einstufung einer Person oder einer Partei als extremistisch. Der erste ist der Prüffall. Man sammelt einfach nur Informationen. Die Person wird noch nicht als extremistisch gespeichert. Man darf auch keine geheimdienstlichen Mittel gegen diese Bestrebung einsetzen. Das zweite ist der Verdachtsfall. Verdachtsfall heißt, es gibt tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass diese Bestrebung extremistisch ist. Und extremistisch heißt, auf die Überwindung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ausgerichtet. Das heißt, die Partei oder die Bestrebung will einen totalitären Staat. Und das dritte ist erwiesen extremistisch. Bei Verdachtsfall und erwiesen extremistisch kann also mit geheimdienstlichen Mitteln diese Bestrebung aufgeklärt werden. Also nicht nur Zeitungsartikel sammeln, sondern auch viel mehr. Und das hat eine ganz erhebliche politische Auswirkung, nämlich die Stigmatisierung und damit ein Makel dieser Partei oder dieser Bestrebung im öffentlichen Diskurs. Leute ziehen sich zurück, Spender werden wahrscheinlich nicht mehr spenden. Bei erwiesen extremistisch werden Beamte, Richter, Soldaten, Polizisten die Partei verlassen müssen, weil sie andernfalls selbst aus dem Dienst entfernt werden. Hat also ganz erhebliche Reichweiten mit Blick eben auf den Wettbewerb in der Demokratie, den Parteienwettbewerb. Und das, muss ich sagen, kurz vor den Europaparlamentswahlen hat schon einen gewissen Geschmack.
Wenn man ein Verdachtsfall ist, heißt das, dass der Inlandgeheimdienst mit verdeckten V-Leuten dann die einschleusen darf? Muss man davon ausgehen, dass alle Handys und Telefonleitungen überwacht werden, da der entsprechenden Exponenten, aller Parteimitglieder letztlich?
Das eine, ja, bei einem Verdachtsfall können menschliche Quellen oder Undercover Agents in die Partei oder in das Umfeld herangespielt werden. Es können Informanten angeworben werden. Es kann eine Observation stattfinden. Was Telekommunikationsüberwachung angeht, also das Mitlesen von E-Mails, das Mithören von Telefonaten, das Öffnen von Briefen und so weiter, haben wir es hier mit einem noch schwereren Rechtseingriff zu tun. Da ist die, ist der Maßstab ein anderer. Normalerweise darf eine Telekommunikationsüberwachung nur durchgeführt werden, wenn schwere und schwerste Straftaten verhindert werden sollen. Nun hat die Politik, der Bundestag, auch diese Latte sehr, sehr niedrig inzwischen gehängt. Man muss sich vorstellen, es reicht mittlerweile schon aus für eine Telekommunikationsüberwachung nach dem sogenannten G10-Gesetz, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine Person oder Personen eine Volksverhetzung in Deutschland planen. Ja, also nicht begangen haben, sondern planen und Volksverhetzung. Das heißt also, das zu konstruieren, dürfte jedenfalls aus meiner Perspektive nicht so kompliziert sein, wenn man jemanden überwachen will, Telekommunikationsüberwachung betreiben will. Und ich gehe davon aus, dass dann auch relativ großzügig dies von der Kommission des Bundestages genehmigt würde.
Worauf stützt denn das Oberverwaltungsgericht Münster sein Urteil? Was sind denn da die Fakten oder die ganz konkreten Vorwürfe, die in Anschlag gebracht werden?
Also zu beanstanden ist, dass das Oberverwaltungsgericht in Münster zunächst ein Urteil gesprochen hat, nämlich die Entscheidung der ersten Instanz des Verwaltungsgerichts bestätigt hat, ohne aber eine schriftliche Begründung bislang vorzulegen. Also wir kennen bisher nur den Urteilsausspruch mit einer mündlichen Begründung. Danach ist es gestützt worden darauf, dass die AfD bzw. Repräsentanten der AfD sich für einen Ethnopluralismus einsetzen und dass die AfD von einer ethnischen Volksgemeinschaft aus.
Also nicht gegen Ethnopluralismus einsetzen, also sozusagen für einen ethnisch homogenen Staat.
Ja, exakt. Genau. Also Ethnopluralismus heißt nicht ein Ethnopluralismus im Staat, sondern einen, ich sag mal, weltweiten, also das ist der Maßstab. Wir sind für uns ein ethnisch homogenes Volk. Das wird von der AfD zurückgewiesen, aber letztendlich dürfte das der tragende Grund gewesen sein, auch für die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts.
Also ich habe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, dass ein Begründungssatz lautete, die AfD gedenke Bürger mit deutschem Pass, also deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund, aber mit deutschem Pass gegebenenfalls auszuweisen. Ich habe mit verschiedenen Exponenten der AfD gesprochen und die haben gesagt, das sei weder Teil des Programms noch etwas, was sie je gesagt hätten. Das sei lediglich Gegenstand jener Berichterstattung dieses Portals Korrekt, die aber mittlerweile zum Teil sogar schon gerichtlich verboten worden ist. Ist das möglich, dass hier ein Gericht letztlich einfach auf im Grunde eine Fiktion stützt oder lügt da die AfD? Sind das Schutzbehauptungen?
Schauen Sie, wie gesagt, die schriftlichen Urteilsgründe liegen noch nicht vor, dass man das nicht wirklich analysieren kann, was die tragenden Gründe der Entscheidung sind. Aber in der Tat, es wird auch vorgeworfen, dass die AfD die Deportation oder den Staatsangehörigkeitsentzug und die Deportation von Deutschen mit Migrationshintergrund fordert. Ob dafür Belege vorliegen, weiß ich nicht. Allein ausreichend ist es nicht, wenn einzelne Mitglieder der Partei das fordern, sondern es muss im Grunde genommen Parteiraison sein. Oder die Parteiführung, also die Mitglieder der Parteiführung, wollen das. Wo ich dann Sorge habe, ist, ich habe Sorge, dass das OVG, wie manche Gerichte es tun, dann in der Entscheidung sagt, zwar sagt die AfD, die wollen das nicht, aber wir glauben ihr nicht, weil die AfD nach außen so auftreten will, dass sie verfassungsgemäß ist, aber in Wirklichkeit denken die anders. Das ist eine Argumentation von Gerichten, die ich in der Vergangenheit wiederholt gehört habe, jedenfalls in politischen Entscheidungen von Gerichten, und wo ich sagen kann, das hat relativ wenig mehr zu tun mit einer rechtsstaatlichen Entscheidung, wenn das Gericht einfach sagt, wir glauben nicht und wir unterstellen, du hast was ganz anderes gedacht und gewollt, was ganz anderes vor.
Aus Schweizer Sicht betrachtet ist das schwer verständlich, dass ein Gericht etwas verurteilt, was allenfalls im verbalen Raum geäußert wurde. Jetzt, wir reden nicht von einer konkreten strafbaren Verleumdung, sondern mögliche, allerdings bestrittene Absichtserklärungen, etwas zu tun, die allerdings dementiert werden. Also wie man sagt, ja, wollen Sie dies und dies tun? Und Sie sagen, nein, das möchte ich nicht machen, aber Sie werden dann trotzdem verurteilt, weil man Ihnen gewissermaßen nachzuweisen versucht, dass das Ihre Absicht ist. Also mit anderen Worten, wir bewegen uns da ja im Bereich der Verstrafrechtlichung gewissermaßen bestimmter Pläne und Absichten, die unter Umständen ja gar nicht vorhanden sind. Wie ist denn das juristisch einzuordnen? Da kommt jetzt beim Laien, bei mir, der Verdacht auf, dass das bereits in eine Art von Gesinnungsjustiz hineinrutscht? Oder wie beurteilen Sie das als juristischer Experte?
Also zunächst einmal muss man sagen, dass so ein Verfahren in den meisten anderen westlichen Staaten eigentlich nicht denkbar ist, weil der Geheimdienst in den allermeisten westlichen Staaten andere Parteien nicht beobachten darf. Er darf das nicht. Und ich habe mich als Präsident des Verfassungsschutzes immer dafür eingesetzt, dass auch der deutsche Verfassungsschutz endlich normal wird und als Inlandsgeheimdienst nicht Konkurrenzschutz ist der Regierungsparteien gegenüber Parteien, die man nicht mag, die eine Politik vertreten, die von diesen Parteien abgelehnt wird. Aber so ist leider die Rechtslage in Deutschland. Der Geheimdienst darf andere Parteien beobachten und, wie ich sagte, das hat eine politische Dimension, und darf sie dann auch bemakeln, also mit dem Stigma belegen, ihr seid böse. Ja. Das andere, was Sie gerade angesprochen haben, ist wirklich die juristische Dimension. Wir unterscheiden im Polizeirecht und Strafrecht die Kategorie einer Straftat. Ist etwas schon mal passiert, dann wird ermittelt, also im Bereich der Repression, Strafverfolgung. Und dann im Bereich des Polizeirechts Gefahrenabwehr. eine Straftat hat sich noch nicht realisiert. Es besteht aber die Gefahr, dass eine besteht. Ja, also der Attentäter mit dem Messer in der Hand, der noch nicht zugestochen hat. Oder eine konkrete Terrorplanung. Ein Terroranschlag hat sich noch nicht realisiert, aber die Leute basteln schon zu Hause an der Bombe. Das ist eine Gefahr. So, und vor dieser Gefahr, bevor überhaupt eine Gefahr sich realisiert, bevor überhaupt eine Gefahr besteht, darf die Polizei grundsätzlich nicht tätig werden. Man darf denken und schreiben, was man will. Wenn man die Gefahrschwelle noch nicht erreicht hat, ist das nicht Sache der Polizei und grundsätzlich auch nicht Sache von anderen staatlichen Behörden. Und der Verfassungsschutz, bitte?
Entschuldigung, nein.
Und der Verfassungsschutz ist viel, viel weiter im Vorfeld tätig. Ja, und er soll grundsätzlich auch erkennen, ob es Bestrebungen gibt, die schon im Vorfeld dieser Gefahr überlegen, erwägen, ob ein Staatsumsturz stattfinden soll. So, und was wir hier allerdings erleben, ist aber, dass nicht nur aufgrund konkreter tatsächlicher Anhaltspunkte das hier diskutiert wird. Wir wollen hier am so und so viel einen Putsch machen oder es wäre besser, wir würden hier einen totalitären Staat haben als eine freiheitliche Demokratie. Also es ist noch nicht mal auf dieser Schwelle, dass der Verfassungsschutz eingreift, sondern noch viel, viel tiefer, wo im Grunde genommen Wortklauberei betrieben wird, wo Aussagen und Reden so interpretiert werden, und zwar im schlimmstmöglichen Sinne gegen die AfD, dass daraus interpretiert wird, die lehnen. Es gibt Leute oder die Partei lehnt diesen Staat ab. Und daraus wird die Schlussfolgerung dann letztendlich gezogen. Deswegen sind sie verfassungsfeindlich. Das ist also die allerunterste, ich sage mal von der Kategorie her, allerunterste Stufe. Da muss ich sagen, das kommt auch dem Verfassungsschutz nicht zu. Auf dieser Stufe Organisation, Bestrebungen zu beobachten. Und damit, ich sage mal, das ist in der Tat, ist das schon eine Gesinnungs- und Gedankenschnüffelei. Wenn Reden seziert werden und aus diesen Reden Rückschlüsse auf das Denken und ein mögliches Handeln gezogen wird.
Und es fällt dann auf, wenn gleichzeitig in Hamburg Demonstrationen bewilligt werden von den Behörden, von islamistischen Gruppen, die, wie wir lesen können, offensichtlich das Kalifat ausrufen möchten in Deutschland oder das Kalifat, die Einführung eines Kalifats fordern, nach landläufiger Auffassung eine Art theokratische, islamistische Steinzeit-Diktatur. Das wird erlaubt, dafür darf man demonstrieren. Diese Gruppierungen können sich da auf Straßen frei betätigen. Auf der anderen Seite haben wir eine demokratisch legitimierte Partei, die gemäß Parteiprogramm mehr direkte Demokratie für Deutschland fordert. Die allerdings ist ein Verdachtsfall für Rechtsextremismus in Deutschland. Wie erklären Sie diese beiden Phänomene?
Ja, das kann man auch noch weiterziehen, Herr Köppel. Wir haben eine Bundesinnenministerin, Frau Nancy Faeser, die offensichtliche Beziehung zur linksextremistischen und verbotswürdigen Antifa hat. Wir haben eine Regierungspartei SPD, die sich solidarisch erklärt mit der Antifa und solidarisch erklärt mit der Roten Hilfe, eine der ältesten vom Verfassungsschutz beobachteten linksextremistischen Bestrebungen. Wir haben eine grüne Jugend, die sich solidarisch erklärt mit der Hammerbande der Antifa. Die Hammerbande der Antifa war für Folterungen von politischen Gegnern verantwortlich und die Rädelsführer sind zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. So, und dafür interessiert sich offensichtlich dieser Verfassungsschutz null, gar nichts. Das wird in Deutschland auch gar nicht thematisiert. Wir haben das Problem, wie wir heute der Presse entnehmen können, dass die SPD systematisch unterwandert wird von Islamisten und von türkischen Rechtsextremisten. Auch das ist kein Thema für die Tätigkeit des Verfassungsschutzes. Das ist der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, Herr Köppel. Auf der einen Seite wird mit dem Elektronenrastermikroskop nach Rechtsextremismus geschnüffelt und auf der anderen Seite, wo offenkundig Bestrebungen des Linksextremismus und Islamismus Parteien unterwandern oder wo Spitzenpolitiker Beziehungen haben in den Extremismus, wird weggesehen. Es wird gar nichts getan. Und damit durch ein derartiges Handeln delegitimiert sich die Bundesregierung selbst. Weil dieser Regierung kann man nicht glauben, dass sie ernsthaft gegen Extremismus ist, wenn sie auf der einen Seite alles, was nach rechts riecht, bekämpfen will und auf der anderen Seite nichts tut, in den eigenen Reihen nichts tut gegen Extremismus.
Sie waren Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz von 2012 bis 2018. Das ist eine sehr interessante Periode in der deutschen Politik, denn das ist die Zeit, in der die AfD 2015 in den Bundestag vorgestoßen ist. Und dieser Aufstieg der AfD von einer Oppositionsbewegung, die sich bis dahin gewissermaßen erst im öffentlichen Raum, aber noch nicht in den Parlamenten manifestiert hat, da hat sich ja vieles verändert in Deutschland. Und Sie haben das ja selber auch erlebt als Präsident des Verfassungsschutzes, wie sich da das politische Klima gewandelt hat, wie der Stress sozusagen im System zugenommen hat. Sie haben aber auch diese AfD natürlich selber als Verfassungsschutzpräsident im Blick gehabt. Können Sie da Ihre Erfahrungen erzählen? Was haben Sie erlebt? Haben Sie Bestrebungen, Entwicklungen damals vielleicht erkannt, die Sie sagen, wo Sie sagen würden, doch, das sind problematische Entwicklungen, die ich gesehen habe in der AfD? Oder haben Sie auch erlebt, wie vielleicht politische Vorgesetzte von Ihnen Druck auf Sie gemacht haben, um sozusagen diesen ungeliebten neuen Konkurrenten, der sich da anschickt, die Pfründe der anderen wegzuschnappen, dass man diesen neuen Konkurrenten da etwas in Misskredit bringen könnte? Erzählen Sie mal etwas von Ihren Erfahrungen.
Naja, ganz so viel darf ich nicht erzählen, aber ein paar Punkte sicherlich schon, Herr Köppel. Also als in meiner Zeit als Präsident des Verfassungsschutzes hatte ich mir zum Ziel gesetzt, diesen Verfassungsschutz wieder zu normalisieren, so wie es auch in der Schweiz, in Frankreich oder in Großbritannien der Fall ist. Und wenn ich mit meinem Schweizer Kollegen damals gesprochen habe, der guckte, oder den Kollegen vom Nachrichtendienst des Bundes gesprochen habe, die guckten mich ungläubig an, wenn ich sagte, wir beobachten die Partei Die Linke, die SED in Deutschland. Und der Verfassungsschutz ist auch für Parteienbeobachtung zuständig. Ich hatte damals im Einvernehmen mit meinem damaligen Chef, dem Bundesinnenminister Friedrich, die Beobachtung der Partei Die Linke abgeschaltet. Wir haben sie nicht mehr beobachtet, weil ich der festen Überzeugung war, der deutsche Verfassungsschutz muss normal werden. Es ist nicht Aufgabe eines Geheimdienstes in einer freiheitlichen Demokratie, die Konkurrenten der anderen Parteien, die gerade regieren, zu beobachten. Ich habe es abgeschaltet. Ich habe auch gesagt, dass die Partei Die Linke trotzdem extremistisch ist. Ist es eine extremistische Partei? Aber die Beobachtung der Partei sollte nicht durch den Geheimdienst erfolgen, sondern durch Journalisten und durch die anderen Parteien. Ja? Dafür haben wir den demokratischen Diskurs, wo eigentlich jeden Tag darauf hingewiesen werden kann, in Reden, in Debatten, in Zeitungsbeiträgen, dass Die Linke eine extremistische Partei ist. Der Verfassungsschutz hat sich aber rauszuhalten. Deshalb habe ich damals die Partei Die Linke nicht mehr beobachtet. Ich bekam viel Beifall. Ich würde sagen, heute Beifall von der falschen Seite, nämlich die Linken haben Beifall geklatscht, die Grünen. Ich bin gelobt worden im parlamentarischen Kontrollgremium dafür. Es vergingen dann keine 2 Jahre, das war, glaube ich, 2016, als ich dann aufgefordert wurde, die AfD zu beobachten. So, die AfD müsse beobachtet werden, die AfD sei rechtsextremistisch. Ich bin dann massiv medial und politisch unter Druck gesetzt worden.
Darf ich schnell einhaken? Wie muss man sich das vorstellen? Ich wurde aufgefordert. Wer fordert denn jetzt zum Beispiel den Präsidenten eines Verfassungsschutzes auf, beobachten Sie mal die?
Nun, das lief über die Medien in Interviews zunächst einmal, dass Sozialdemokraten, so ähnlich wie es heute mit dem Thema Verbot der AfD ist, wo dann einzelne Politiker sich ans Mikrofon wagen und dann sagen, wir fordern jetzt hier ein Verbot der AfD, war es damals so, wir fordern, dass die AfD endlich vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
Also Politiker, die von der AfD kritisiert worden sind, sind dann zu Ihnen gekommen und haben in Interviews gesagt, der Maaßen, der soll jetzt endlich mal diese AfD beobachten.
Ja, ja, und das dann bis zu meinem Ausscheiden im November 2018 nahm das richtig an Fahrt an. Ich kann mich erinnern, es war, glaube ich, die Landtagswahl in Baden-Württemberg, wo dann von SPD-Seite gefordert wurde, kurz vor der Landtagswahl, müssen Sie sich vorstellen, der SPD-Innenminister in Baden-Württemberg musste zittern, dass er seinen Job verliert. Und ich glaube, etwa 6 Wochen vor der Landtagswahl bin ich aufgefordert worden, wir sollten doch eine Prüfgruppe mit den Ländern einrichten, ob die AfD nicht beobachtet werden soll. Und da hatte ich nur gesagt, ich mache mich hier nicht zum Büttel von anderen Parteien, die unbedingt wollen, dass die AfD verboten wird. Nun, die AfD, beobachtet wird. Und das nahm dann in den nächsten Monaten immer weiter zu. Ich kann nicht sagen, dass mein Minister oder dass die Bundesregierung mich gedrängt hatte, aber es lief über die Medien bis hin, aber auch im parlamentarischen Raum bin ich immer wieder aufgefordert worden, Maßen, tun Sie etwas. Und als ich gesagt habe, ich sehe es nicht als meine Aufgabe an, auf Zuruf von Politikern Parteien zu beobachten, und ich versuchte noch meinen Grundsatz aufrechtzuerhalten, Verfassungsschutz sollte das nicht tun. Und dann sagte ich, wenn wir jetzt die AfD wirklich ernsthaft prüfen sollten, dann müssten wir aber auch so etwas von sofort die Partei Die Linke wieder beobachten, weil das Die Linke extremistisch ist, das war unbezweifelbar. Dass wir sie nicht mehr beobachteten, das lag einzig daran, dass wir sagten, das ist nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes, das zu machen. Nun, und dann wurde mir vorgeworfen, weil Maaßen jetzt die AfD nicht sofort beobachten will, kuschelt er mit der AfD. Er ist eigentlich selber einer von der AfD, wurde mir immer wieder vorgeworfen. Und das war letztendlich auch eines der Argumente gewesen im Zusammenhang mit meinem Ausscheiden aus dem Verfassungsschutz. Maaßen hat die Chemnitzer Hetzjagdlüge bestritten und Maaßen ist eigentlich einer von der AfD. Das waren so die beiden Narrative, die gegen mich dann verwendet wurden. Und diejenigen, die unbedingt die AfD beobachten lassen wollten in der Politik und in den Medien, hatten damit ja nun Erfolg gehabt, wie Sie sehen. Mein Nachfolger ist ja ein, ich sag mal, unnachsichtiger AfD-Beobachter und ein Vollstrecker des Kampfes gegen rechts.
Also könnte man sagen, dass sich eigentlich an Ihrem Ausscheiden aus dem Verfassungsschutz im Grunde etwas abbildet. Sie haben sich aufgelehnt gegen Weisungen der Regierung. Sie haben sogar der Kanzlerin widersprochen damals, Chemnitz. Sie haben das erwähnt, die sogenannten Hetzjagden, die da stattgefunden hätten gegen Ausländer im Rahmen dieser Demonstrationen aufgrund eines Messerstecherfalls gegen einen Familienvater, das hat die Leute aufgebracht, es gab Demonstrationen, dann hieß es gäbe Hetzjagden gegen Ausländer. Sie haben dann öffentlich gesagt, die Kanzlerin hat das sogar festgehalten, sie haben dann gesagt, nein, wir haben keine Anhaltspunkte. Ich habe damals der Staatsanwaltschaft Dresden sogar angerufen, aber gefragt, die haben ihre Version bestätigt. Also der Verfassungsschutzpräsident, der sich weigert, als Instrument der Regierung die Opposition zu untersuchen, der wird dann sozusagen ausgewechselt und ein neuer Chef kommt, der sich dann als willfähriges Instrument dieser Oppositionsdrangsalierung oder Beobachtung entpuppt. Ist dieser Fall eigentlich ein Beweis dafür oder ist Ihr Werdegang in dem Sinn, ist das sozusagen ein Beweis dafür, dass der Verfassungsschutz in seiner heutigen Form eine Fehlkonstruktion ist?
Also ich will richtigstellen, ich bin nicht direkt von der Regierung aufgefordert worden, die AfD zu beobachten. Es ging überwiegend von, ich sage mal, Politikern der SPD aus, von den Grünen und von den Medien. Aber es war auch nicht so gewesen, dass die Regierung sagte, also lass den Maaßen in Ruhe und setz den hier nicht unter Druck.
Aber Sie haben schon, mein Punkt, dass kein Missverständnis ist, ich glaube, das Fass zum Überlaufen gebracht hat damals die Tatsache, dass Sie der Kanzlerin direkt widersprochen haben beim Thema Hetzjagden.
Ja, sicherlich. Also ich glaube, die damalige Kanzlerin, die war sehr dankbar gewesen für die Möglichkeit, mich unter diesen Umständen dann loszuwerden. Ja.
Aber ist der Verfassungsschutz in seiner heutigen Form Ihrer Meinung nach denn eine Fehlkonstruktion, wenn so ein Konflikt entstehen kann, wenn plötzlich so eine Grundauftragsfrage, was ist eigentlich der Auftrag? Also eben sind wir ein Instrument der Beobachtung von Parteien, wenn das einfach so entschieden werden kann. Ist der Verfassungsschutz heute Ihrer Meinung nach in dieser Form eine Fehlkonstruktion?
Also ein Inlandsgeheimdienst braucht grundsätzlich jeder größere Staat, gerade mit Blick eben auf Sabotage, Spionage, Terrorismus. hat er eine wichtige, durchaus wichtige Aufgabe. Aber die Konstruktion, auch die Überwachungskonstruktion durch Gremien ist in Deutschland in der Tat aus meiner Sicht eine Fehlkonstruktion. Es kann nicht sein, dass eine derart sensible Behörde, die ja nun auch eingreifen kann in die freiheitliche Demokratie, dadurch, dass sie Parteien bemakelt, dadurch, dass sie da diese Etiketten umhängt, dass diese Partei, diese Behörde direkt untersteht einem Minister oder einer der Regierung. Das könnte man machen wie in anderen Staaten, dass ein hohes Maß an Unabhängigkeit dieser Behörde da ist, damit sie nicht missbraucht werden kann. Und dass sie missbraucht wird, aus meiner Sicht, ist inzwischen offenkundig.
Jetzt könnte man ja sozusagen dagegen halten, dass der deutsche Verfassungsschutz, wenn ich das richtig verstanden habe, im Grunde ja das Resultat der geschichtlichen Erfahrung der Weimarer Republik ist. Und damals lag ja der Missstand vor, dass an der parlamentarischen Demokratie von Weimar auch explizit Parteien zugelassen waren, die Kommunisten und die Nationalsozialisten, die mit dem Programm angetreten sind, wenn wir gewählt werden, schaffen wir diesen Staat ab. Also die haben tatsächlich kein Geheimnis gemacht aus ihren umstürzlerischen Plänen. Sowohl die Nazi wie auch die Sozialisten haben gesagt, wir wollen eine Diktatur des Proletariats und die anderen wollten eine Führerdiktatur, einen autoritären Staat. Und wenn wir an die Macht kommen, wird das weggeräumt, die Weimarer Republik. Und da haben ja auch führende Juristen der Weimarer Zeit haben darauf hingewiesen, das sei ein Schwächemoment dieser Weimarer Republik, dass sie eben es nicht fertigbrächte, den innenpolitischen Feind gewissermaßen aus dem parlamentarischen Spiel herauszuhalten, aus dem Wettbewerb. Und folglich brauche es, das war die Schlussfolgerung, wenn ich das richtig verstanden habe, nach dem Zweiten Weltkrieg eine wehrhafte Demokratie. Das ist ja eigentlich eine Überlegung, der man sehr viel abgewinnen kann und auch im Lichte der historischen Erfahrungen. Wo ist denn das Ganze Ihrer Meinung nach entgleist oder wo ist die Problematik?
Also die Problematik ist zum einen darin zu sehen, wie ich gerade schon angesprochen hatte, dass der Verfassungsschutz letztendlich einer Regierungspartei untersteht. Dadurch, dass der zuständige Minister einer Regierungspartei angehört, er kann Weisungen erteilen an den Verfassungsschutzpräsidenten. Er kann den Verfassungsschutzpräsidenten aussuchen nach seinem Belieben. In der Regel waren es immer politische Beamte, das heißt es und damit auch Beamte, die einer Partei angehörten. Allein dadurch haben wir eine Fehlkonstruktion. Ja? Es ist keine unabhängige Behörde wie bei einem Gericht, die darüber letztendlich wacht, ob extremistische Parteien in Deutschland eine dominante Rolle übernehmen. Das Zweite ist, dass der Verfassungsschutz in den letzten Jahren sich Befugnisse angemaßt hat, die ihm eigentlich gar nicht zukommen. Der Verfassungsschutz ist, wie der Name sagt, insoweit Verfassungsschutz. Er ist nicht Regierungsschutz, er ist auch nicht Staatsschutz. Er soll die freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen. Nun ist 2021 einfach vom Innenminister auf Vorschlag des Verfassungsschutzes entschieden worden, dass der Verfassungsschutz auch tätig werden darf, wenn Personen oder Bestrebungen die Regierung und Regierungsstellen delegitimieren oder Repräsentanten verächtlich machen. Das wird subsumiert unter den gesetzlichen Tatbestand Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das heißt, das Delegitimieren, Verächtlichmachen von Politikern ist eine aus meiner Sicht inakzeptable Ausweitung des Auftrags des Verfassungsschutzes. Und der Verfassungsschutz beruft sich in jüngster Zeit permanent darauf, dass Leute den Staat delegitimieren, Regierung delegitimieren, Politiker verächtlich machen. Und das ist schon allein deshalb inakzeptabel, weil auch, ich sage, und gerade in einem demokratischen Diskurs von Demokraten, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung wollen und schützen wollen, es natürlich regelmäßig der Fall ist, dass man die Regierung delegitimiert. Ja? Dass man sagt, Frau Baerbock ist eine unfähige Außenministerin. Ja, das heißt nicht, dass ich die Demokratie abschaffen will. Ich will, dass wir eine gute Demokratie haben. Und dazu gehört es auch, dass man auch das Mittel der Delegitimierung der Regierung nimmt. Delegitimierung in dem Sinne, dass man deren Kompetenz in Frage stellt, dass man deren Entscheidungen in Frage stellt. Wenn ich gegen eine Entscheidung der Bundesregierung zu einem Gericht gehe, stelle ich die Legitimität der Entscheidung in Frage. Dafür kann ich doch hier nicht beobachtet werden vom Verfassungsschutz. Aber das ist heute tatsächlich die Haltung dieser Bundesregierung, dass allein das Infragestellen der Legitimität von Entscheidungen und von Personen letztendlich zu einer Beobachtung führen kann. Und damit ist man Staatsfeind.
Kommt mir der Satz in den Sinn eines berühmten Zitats von Franz Josef Strauß, der einmal die rot-grünen Parteien als rot-grünes Narrenschiff bezeichnet hat. Also wären damals die Rot-Grünen schon in Regierungsämtern gewesen, wäre vielleicht auch der Franz Josef Strauß dann als Delegitimierer des Staates an den Pranger gestellt worden. Also hier wird ja offensichtlich die Person, die Partei mit der Institution gewissermaßen gleichgesetzt. Kommen wir noch zu diesem Fall, und Sie haben jetzt im Grunde gleich das Stichwort gegeben, kommen wir noch zum Fall Höcke, das geht nämlich ins Gleiche hinein. Da stellt sich die Frage, was darf man denn eigentlich heute im politischen Wettbewerb noch sagen? Jetzt ist dieser Björn Höcke verurteilt worden, weil er den Satz «Alles für Deutschland» während einer Wahlkampfrede eingesetzt hat. Ich glaube, vom Tatbestand her ist klar, «Alles für Deutschland» ist eine Parole, die verboten ist, die darf man nicht erwähnen. Allerdings kommt es auf den Kontext drauf an, soweit habe ich das gelesen, so habe ich das verstanden, weil das eben von entsprechenden Nazi-Organisationen in den 30er Jahren verwendet wurde als Parole. Allerdings auch im 19. Jahrhundert wurde diese von der liberalen Seite wurde das dieser Satz gebracht. Und da stellt sich die Frage, und das ist auch das, was Höcke angemahnt hat in seinen Plädoyers, hier stehe letztlich die Meinungsäußerungsfreiheit in Deutschland zur Disposition. Vielleicht noch eine Bemerkung. Ich habe ja mit dem Verfassungsrechtler Rupert Scholz, einem früheren CDU-Politiker, ein Interview gemacht, der nur den Kopf geschüttelt hat darüber, dass man für so einen Satz, dass der inkriminiert werden könnte. Aber die Frage stellt sich ja, was darf man eigentlich noch sagen? Wie unfrei ist sozusagen das Meinungsklima jetzt geworden, auch gerade mit diesem Höcke-Entscheid?
Also dazu muss man einiges sagen. Wir haben auch da eine besondere Regelung in Deutschland, dass das Verwenden von Kennzeichen und auch von Parolen dieser totalitären Parteien des Nationalsozialismus, aber auch des SED-Regimes verboten sind. Und in den 50er, 60er Jahren hat man mit Blick auf den Nationalsozialismus diese Regelung ziemlich pragmatisch angewandt. Es war klar, dass man keine Hakenkreuze verwenden durfte. Es war klar, dass man keine Uniformstücke verwenden durfte und so weiter und so fort. Man kam nicht auf die Idee, dass bestimmte Ausdrücke, die damals verwendet worden waren, plötzlich auch penalisiert werden. So, das hat sich dann erst in den, ich glaube, 90er Jahren, 80er, 90er Jahren bis heute entwickelt. Und ich muss ehrlich sagen, der Ausdruck Alles für Deutschland, dass der Ausdruck verwendet worden war von der SA, war mir nicht bekannt. Und ich glaube, dem überwiegenden Teil der heute lebenden Deutschen ist der Ausdruck als, ich sage mal, Parole der SA auch nicht bekannt, wird im Geschichtsunterricht auch nicht unterrichtet. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass es unterrichtet wurde. Ausdrücke wie Arbeit macht frei, ja, klar, und andere Ausdrücke wie Heil Hitler, meine Ehre heißt Treue und so etwas, das hatte man schon gehört. Aber
Kraft durch Freude, das sind ja solche Slogans, Kraft die ja wirklich in fast jedem Film, nur, das nur, heißt, hat man sogar in der Schweiz mitbekommen.
Ja, aber man ist sich darüber auch nicht im Klaren, was ist eigentlich verboten und was ist erlaubt. Und als Strafrechtler würde ich sagen, gerade im Strafrecht muss ein hohes Maß an Rechtssicherheit bestehen. Höcke hat ja nun einen Satz genommen, wo nur diese drei Worte rausgenommen wurden. Er sagte, alles für Sachsen-Anhalt, alles für unsere Heimat, alles für Deutschland. Ja, man hat nur diese drei Worte rausgenommen. Und als Strafrechtler muss ich sagen, ein Strafrecht, wo nicht klar ist, was strafbar ist, ja, verstößt gegen elementare Grundsätze, nämlich gegen das den Bestimmtheitsgrundsatz. Wenn man will, dass bestimmte Ausdrücke in Deutschland pönalisiert sind und strafbar sind, hätte man im Strafgesetz mal einen Katalog beifügen müssen. Ja, und da steht drin, diese Ausdrücke sind verboten, diese Ausdrücke sind verboten und so weiter. So, jetzt habe ich im Zusammenhang mit der Entscheidung Höcke, habe ich dann auch gesehen, dass es offensichtlich damals noch viele andere Ausdrücke gegeben hat. Ja, jedem das Seine. Die Weltwoche hat ja auch darüber berichtet. Jedem das Seine kommt aus dem römischen Recht, ist in der frühen Neuzeit, gerade in der Zeit des 19. Jahrhunderts in Deutschland häufig verwendet worden und war die Aufschrift der Tore von bestimmten Konzentrationslagern wie Dachau und Sachsenhausen. Prangt aber auch auf dem Landgerichtsgebäude, in dem Höcke verurteilt worden ist. Wo man sich natürlich auch sagen kann, warum werden die Leute, die verantwortlich sind dafür, dass das Gebäude so steht und dass es nicht dieser Wortlaut abgetragen wird, warum werden die nicht vor Gericht gestellt? Ja, kann man sich auch die Frage stellen. Oder ich habe auch gelesen, da gibt es von der Deutschen Arbeitsfront oder gab es von der Deutschen Arbeitsfront den Ausdruck, wir marschieren gemeinsam. Ja? Kann sein, dass man in Deutschland, auch wenn man den Ausdruck verwendet, wir marschieren gemeinsam oder zusammen, dass man auch vor Gericht gestellt wird. Also ich will sagen, die Bestimmtheit und Rechtssicherheit fehlt komplett. Bis hin zur Frage, macht man sich schon strafbar, wenn man sagt, guten Appetit, nur weil Hitler das in seinen Tischgesprächen etliche Dutzend Mal verwendet hatte. Ne?
Ja. Und eben die Frage auch andere Begriffe. Nehmen wir zum Beispiel Filmtitel, Triumph des Willens. Das habe ich schon oft in Zeitungsartikeln als in völlig anderem Kontext habe ich das gesehen. Oder nehmen Sie andere Ermächtigungsgesetze. Das habe ich sogar im schweizerischen Kontext schon gehört, dass bestimmte Politiker andere kritisiert haben. Natürlich in Bezug auf diese historischen Vorbilder, um etwas zu kritisieren. Also da bewegt man sich im Bereich dann der Unschärfe, wie Sie analysieren.
Jetzt wenn ich da noch einen Punkt ergänzen darf, Herr
bitte,
Köppel.
Bitte.
Im Bereich des politischen Linksextremismus wird gezielt, sag mal, eine Ausdrucksschnüffelei betrieben. Ich will damit sagen, dass man sich Reden und Aussagen von feindlichen Politikern, die AfD gehört ohne Zweifel dazu, ich denke, ich gehöre auch dazu, dass man sich genau diese Reden anschaut und schaut, ob man Worten nicht eine andere Bedeutung noch beimessen kann. Also das habe ich selber erfahren, als in einem Text einmal der Ausdruck Globalists in einem englischen Text von mir verwendet wurde, hat man mir dann untergeschoben, dieser Ausdruck Globalists würde letztendlich antisemitisch sein. Ja, und hat mir dann unterschieben wollen, ich sei damit eigentlich ein Antisemit und habe durch die Verwendung des Ausdrucks Globalists zum Ausdruck gebracht, dass meine eigentliche antisemitische Gesinnung zum Ausdruck gebracht. Ich will sagen, es besteht auf der politischen linken Seite tatsächlich der Ansatz, politische Gegner, politische Feinde dahingehend zu beobachten, was sagen sie und kann man denen, was sie sagen, nicht eine andere Bedeutung noch unterschieben, um sie öffentlich fortzuführen oder auch anzuzeigen.
Ja, und Sie haben darauf hingewiesen, jetzt auch mit Blick auf das Höcke-Urteil, dass hier eben ganz eng aus dem Zusammenhang herausgeklaubt, herausgenommen wird, eben eine Formulierung, einzelne Worte, obwohl, wie ich das gelesen habe, im Grunde der Kontext berücksichtigt werden müsste. Eine Anschlussfrage. Ich meine, dass jetzt beispielsweise ein Staatsanwalt hier vielleicht etwas aktivistisch so eine Anklage macht und sagt, wir wollen jetzt hier wirklich vor dem Hintergrund der deutschen Erfahrung, wollen wir eine porentiefe Durchleuchtung und Abklärung haben. Das ist ja mal das eine. Was jetzt doch auch auf die Reaktionen jetzt abgestellt, wenn ich da etwas in den Leserforen schaue, von Zeitungen, wie man auf dieses Höcke-Urteil reagiert, auch in Kreisen, die jetzt nicht unbedingt zur Kernwählerschaft der AfD gehören, doch ein Unbehagen, dass ein Gericht sich diese Argumentation zu eigen gemacht hat. Dass nicht das Gericht hier sozusagen im Zweifel, sage ich mal, für den Angeklagten geurteilt hat, hier diese Überlegungen gewichtet hat, wie Sie sie darlegen. Was sagen Sie dazu? Ist das, färbt dieser Zeitgeist, den Sie da beschreiben, färbt er auf die Rechtsprechung, auf die richterliche Rechtsauslegung schon ab, sind also da gewissermaßen auch die Gerichte bereits, ich sage mir mal, politisch schon etwas eingefärbt, kontaminiert gewissermaßen.
Also diese Sorge teile ich, Herr Köppel. Zum einen haben wir das Problem mit den Staatsanwaltschaften, die Teil der Regierungsadministration sind und nicht weisungsungebunden. In Thüringen gibt es eine grüne Justizministerin, die kann über ihren Generalstaatsanwalt Weisungen in jedem Verfahren erteilen. Ja, sie kann sagen, wird verfolgt, wird nicht verfolgt. Das ist, muss ich sagen, rechtsstaatlich hochproblematisch. Und das Zweite ist, es wird natürlich auch Einfluss genommen auf die Richterwahl und auf die Auswahl junger Richter. So, und wenn ich aufgrund meiner Erfahrung die erstinstanzlichen Gerichte sehe, da gibt es viele junge, hungrige Richterinnen und Richter, die Karriere machen wollen, die leicht lenkbar sind, weil sie auch keine große Lebens- und Berufserfahrung haben und die sich natürlich auch von Mainstream-Medien beeinflussen lassen. Und ich glaube, das alles kommt dazu, wenn man dann diese Spruchpraxis gerade in Staatsschutzangelegenheiten sieht, wo dann diese jüngeren Richter dann zu Entscheidungen kommen, wo man sich wirklich fragt, das hat relativ wenig mit dem zu tun, was man eigentlich im Jurastudium gelernt hat, sondern mehr zu tun mit dem, was eine bestimmte politische Strömung will und was die Mainstream-Medien letztendlich von den Richtern erwarten.
Stichwort Medien. Wie beurteilen Sie da die Kontrollfunktion und auch das Problembewusstsein der Journalisten in Deutschland gegenüber diesen Entwicklungen? Stichwort, ja, Verpolitisierung der Gerichte und Missbrauch des Verfassungsschutzes zur Diskriminierung, zur Anschwärzung der Opposition?
Also ich denke, dass die Medien in Teilen mit auch dafür verantwortlich sind, dass sie eben unbotmäßigen Druck auf die Justiz ausüben, dass sie, an den falschen Stellen applaudieren, dass sie auch durch ihre Berichterstattung, gerade bei Corona habe ich das erlebt, Richter unter Druck setzen, so abzustimmen oder so zu stimmen und zu urteilen und nicht anders. Ich denke nicht, dass wir ein ausreichendes Problembewusstsein in unseren Massenmedien dafür haben, dass wir derzeit eine Erosion des Rechtsstaats erleben. So hatte das der frühere Bundesverfassungsgerichtspräsident Professor Papier gesagt. Der Rechtsstaat erodiert vor unseren Augen und wir steuern nicht dagegen. Und die Politik nimmt es leider auch nur hin. Das ist nicht nur schade, das ist wirklich eine Gefahr für das Gemeinwohl in Deutschland.
Und welche Rolle könnte in diesem Zusammenhang der Karlsruher Gerichtshof spielen, sozusagen die obersten Gralshüter des Rechtsstaats und der Bundesrepublik, der Demokratie in Deutschland?
Also in der Tat, ich als Jurist, als junger Jurist vor allem, habe ich Karlsruhe immer als den Gralshüter von Rechtsstaat, von Freiheit und Menschenrechten und Demokratie verstanden. Auch er in den letzten Jahren aus meiner Sicht hat sich verändert, auch zum Schlechten. Ich denke da zum Beispiel an die Klimaentscheidung, wo das Bundesverfassungsgericht der Auffassung ist, dass das Grundgesetz auch dem Klimaschutz dient und Menschenrechte und Bürgerfreiheiten dem Klimaschutz sich unterzuordnen haben. Das ist aus meiner Sicht, wie wenn man das Grundgesetz von den Füßen auf den Kopf stellt, nämlich die Menschenrechte dienen dem Menschen und dienen nicht dem Klima. Also das Bundesverfassungsgericht spielt in letzter Zeit leider keine gute Rolle mit Blick eben auf Rechtsstaat, Freiheit und Demokratie.
Wie werden Sie, wenn Sie das machen, diese Themen im Wahlkampf ausspielen? Ist das für Sie ein Thema? Ist das für Ihre Partei, die Werteunion, ein Schwerpunkt oder zumindest ein Thema, diese Entwicklungen? Werden Sie das behandeln jetzt im Wahlkampf? Sie stehen ja mit Ihrer neuen Partei, mit der Werteunion, auch unter verschärfter Beobachtung gewissermaßen.
Ja, ich stehe unter Beobachtung, ich denke auch des Verfassungsschutzes. Das Thema Menschenrechte, Grundfreiheiten, Bürgerrechte ist für uns ein ganz zentrales Thema. Und wenn ich im Osten Deutschlands unterwegs bin, höre ich das jeden Tag. dass mir die Leute sagen, also das kann nicht sein, dass wir 1989 auf die Straße gegangen sind, um uns jetzt von Journalisten und von Politikern sagen zu lassen, die wir zu reden haben, dass wir manches nicht mehr sagen dürfen. Und was auch erschreckend ist und was ist mittlerweile symptomatisch, Menschen, die bis 89 in Haft waren, aus politischen Gründen in der DDR in Haft waren, ja, die werden heutzutage wieder als Nazis und als Rechtspopulisten, als Schwurbler und Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Und wenn man nicht begreift, ja, an diesem Beispiel, was in Deutschland los ist, dann ist eigentlich einem nicht mehr zu helfen.
Herr Maaßen, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne, Herr Köppel.